HR Info. Das Interview.
Mit Mariella Milkova. Seit mehr als 20 Jahren arbeitet sie für das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, UNHCR, und setzt sich ein für den Schutz und die Rechte von Flüchtlingen und Asylsuchenden, Katharina Lump. Sie ist die neue UNHCR-Vertreterin in Deutschland und sie sagt, hier werden wichtige Weichen gestellt für die europäische Flüchtlingspolitik. Aber wie soll die aussehen? Wie gelingt Integration und was muss jetzt passieren nach der Schließung der Balkanroute und dem Abkommen mit der Türkei, um Flüchtlinge besser zu schützen und zu verhindern, dass sie sich auf noch gefährlichere Routen begeben, zum Beispiel wieder verstärkt übers Mittelmeer. Darüber spreche ich jetzt mit Katharina Lump in HR Info, das Interview. Katharina Lump, als Anfang der Woche die Meldung kam, dass bis zu 400 Flüchtlinge im Mittelmeer ertrunken sein sollen, die unterwegs waren von Ägypten nach Sizilien, was ist Ihnen da als erstes durch den Kopf gegangen?
Der Bericht über dieses erneute mögliche Seeunglück ruft natürlich die schrecklichen Bilder der vergangenen Jahre hervor, auch von vor einem Jahr. Oder auch das Seeunglück 2013 direkt vor Lampedusa. Und das macht deutlich, dass es zunächst darum gehen muss, Menschenleben zu retten.
Die Flüchtlinge im aktuellen Fall, die kamen ja vor allem aus Somalia und Eritrea. Und die sind aber von Ägypten diesmal ausgeflohen. Das ist ja ein viel längerer Weg übers Mittelmeer nach Europa als von Libyen aus. Also weit mehr als 1000 Kilometer. Warum nehmen diese Menschen so einen gefährlichen Weg in Kauf?
Also da noch darauf hinzuweisen, der Weg, die Gefährlichkeit des Weges ist ja nicht nur über das Meer, sondern auch über die langen, weiten Strecken von Wüste, über den Landweg bis an die Küste Nordafrikas. Die Verzweiflung und der Wunsch, nach Europa oder in Sicherheit zu kommen, ist sehr, sehr groß. Deshalb ist es wichtig, dass in Erstaufnahmeländern von Flüchtlingen wie dem Sudan, wie Äthiopien auch sichere Aufnahmewege für Flüchtlinge nach Europa geschaffen werden, als Alternative für diese gefährlichen Wege über Land und den Seeweg.
In den letzten Tagen sollen ja rund 6000 Flüchtlinge wieder über das Mittelmeer nach Italien gekommen sein. Wie schätzen Sie das ein? Wird das in den Sommermonaten noch weiter zunehmen? Müssen wir uns da auf weitere schreckliche Bilder aus dem Mittelmeer vielleicht einstellen von Menschen, die ertrinken?
Bislang sind in diesem Jahr in Italien angekommen über das Mittelmeer ungefähr knapp 25.000 Menschen. Es ist in der Tat richtig, dass soweit die Wetterbedingungen besser sind, die Zahlen regelmäßig angestiegen sind. Das Wichtige ist aus unserer Perspektive wirklich, dass es nicht zu weiteren Toten und vermissten Personen kommt.
Aber es werden Ihrer Meinung nach nicht weniger Flüchtlinge werden, die sich vielleicht abschrecken lassen von den gefährlichen Routen?
Solange Konflikte nicht gelöst werden und solange Menschenrechtssituationen sich nicht verbessern, werden Menschen auf der Flucht sein und werden auch versuchen, über diese Routen nach Europa zu kommen. Langfristig ist es deshalb wichtig, dass die Möglichkeiten geschaffen werden, dass in Erstaufnahmeländern eine Perspektive für Flüchtlinge geschaffen wird, dass die unterstützt werden.
Wenn wir mal schauen, wie die EU bislang versucht hat, die Flüchtlingsströme irgendwie in den Griff zu bekommen. Zuerst hat man die Balkanroute dicht gemacht. Dann wurde der Weg über die Ägäis nach Griechenland zur Sackgasse durch das EU-Türkei-Abkommen, das die Flüchtlinge ja zurückschickt in die Türkei. Ist dieses Bootsunglück, das da mutmaßlich diese Woche im Mittelmeer passiert ist, eine direkte Folge dieses Türkei-Abkommens, weil Flüchtlinge jetzt auf andere Routen ausweichen müssen, die viel gefährlicher sind?
Diese Route über das Mittelmeer von Libyen und auch zum Teil von Ägypten ist keine neue Route. Und die Zahlen in den letzten Jahren zeigen, dass es schon immer ein sehr verzweifelter Weg war. Es handelt sich um ganz unterschiedliche Gruppen von Menschen. Wenn Sie die Zusammensetzung sehen, dann sehen Sie, dass unter denen, die in Italien bislang angekommen sind, sehr viel mehr Menschen aus afrikanischen Herkunftsländern kommen. Während nach wie vor bei denen, die über die Ägäis gekommen sind, syrische Flüchtlinge die Mehrzahl sind. Was aus unserer Perspektive wichtig ist und in der jetzigen Situation, ist, dass die Europäische Union besser und stärker zusammenarbeitet und dass sie auch diese Maßnahmen umsetzt, zu einer solidarischeren und gemeinsamen Antwort zu kommen, dass es also jetzt nicht an Griechenland und an Italien bleibt, Menschenleben zu retten und Flüchtlinge aufzunehmen.
Bleiben wir noch mal kurz bei diesem EU-Türkei-Abkommen. Jetzt mal ganz unabhängig von den Schiffsunglücken im Mittelmeer, die da passieren und vielleicht noch weiter passieren werden, gibt es ja große Vorbehalte gegen dieses Abkommen. Wie beurteilen Sie das bislang?
Generell, grundsätzlich hat die Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und der Türkei sehr positive Elemente. Ein Element davon ist die stärkere Unterstützung der Türkei bei der Aufnahme von Flüchtlingen. Die Türkei ist das Land, was weltweit die meisten Flüchtlinge derzeit aufgenommen hat und sie schützt. Das ist ein Teil. Der andere Teil ist, den wir sehr begrüßen und für den wir uns als UNHCR stark gemacht haben, ist die Möglichkeit der sicheren Aufnahme von besonders schutzbedürftigen Flüchtlingen aus der Türkei und aus anderen Erstaufnahmeländern in die Europäische Union oder auch in andere Länder. Zahlenmäßig liegt das noch weit hinter dem zurück, was notwendig wäre. Bedenken, die wir auch geäußert haben, bestehen hinsichtlich der geplanten Rückführung. Da ist es aus UNHCRs Perspektive wichtig und völkerrechtlich geboten, dass im Einzelfall jedem Schutzsuchenden, jedem Asylsuchenden Zugang zu einem Verfahren offen steht, in dem das Asylbegehren geprüft wird. Und wenn derjenige schutzbedürftig ist, dass ein solcher Schutz dann auch gewährleistet ist.
Jetzt hat das UN-Flüchtlingshilfswerk aber ja schon Konsequenzen gezogen aus dem Türkei-Deal und seine Hilfe an den Hotspots auf den griechischen Inseln zum Teil zurückgefahren, weil man eben sagt, man halte die Flüchtlinge dort unter haftähnlichen Bedingungen in den Lagern fest. Sie sind ja als internationale Organisation ständig auch in Kontakt mit Kollegen vor Ort. Wie sehen Sie die Entwicklung dort?
Die Entwicklung unmittelbar nach der jüngsten EU-Türkei-Vereinbarung war in der Tat, dass Flüchtlinge oder Asylsuchende, die nach dem 20. März auf den griechischen Inseln angekommen sind, dann in geschlossenen Einrichtungen untergebracht wurden, ohne dass klar war, was dafür die Rechtsgrundlage ist, ohne dass Informationen zur Verfügung standen. Das hat natürlich große Unsicherheit ausgelöst und die Bedingungen in diesen überfüllten Einrichtungen haben sich sehr schnell sehr verschlechtert. Das hat in der Tat dazu geführt, dass wir uns kritisch geäußert haben und auch unsere Unterstützung verändert haben. Nach wie vor leisten wir humanitäre Hilfe für die, die ankommen in Griechenland. Und unser Augenmerk liegt jetzt darauf, sicherzustellen, dass diejenigen, die sich in den Einrichtungen befinden, dass die Informationen und Beratung haben und auch wissen, wie es jetzt für sie weitergeht. Und das ist etwas, was derzeit sich in Umsetzung befindet.
Aber befindet sich Ihre Organisation da nicht ein bisschen in einer Zwickmühle? Denn sie ist ja die höchste neutrale Instanz und sozusagen Hüterin der Genfer Flüchtlingskonvention. Sollte sie nicht jetzt gerade bei den Menschen in den Lagern sein, um eben zu schauen, dass die Verfahren dort ordentlich durchgeführt werden? Es sollen ja jetzt seitens der griechischen Behörden Schnellverfahren eingeführt werden. Aber sie haben sich quasi aus Protest zurückgezogen. Das ist doch eigentlich ein Widerspruch zu ihrer ursprünglichen Aufgabe.
Wir haben uns grundsätzlich stets gegen die systematische Inhaftierung von Asylsuchenden ausgesprochen und arbeiten weiterhin in Griechenland und werden das auch weiterhin tun und konzentrieren uns insbesondere auch auf die über 46.000 Flüchtlinge und Migranten, die sich auf dem griechischen Festland befinden, unter ganz schwierigen Aufnahmebedingungen.
Sie haben ja auch einen persönlichen Bezug zu Griechenland. Auch dort waren Sie im Auftrag des Flüchtlingshilfswerks. Das war noch vor der Flüchtlingskrise. Wie nah gehen Ihnen solche Bilder, die wir fast täglich in den Nachrichten sehen, gerade aus Idomeni, Menschen, die versuchen immer wieder den Grenzzaun zu überwinden, zurückgeschlagen werden? Wie sehr berührt Sie sowas?
Solche Bilder sind schwierig zu ertragen, vor allem mit dem Wissen, dass es im Grunde möglich sein müsste für die Menschen, die nach Europa kommen, wenn es eine koordinierte und eine wirkliche Zusammenarbeit solidarischer Art in Europa gäbe.
Daran hakt es ja, das ziehen ja nicht alle mit.
Dass es möglich wäre, diese Bilder zu vermeiden und mit dieser Situation umzugehen. Also das Wissen, dass diese Bilder nicht entstehen müssten, wenn die Europäische Union gemeinsam von Anfang an sich eingesetzt hätte, das ist schwierig.
H-Info, das Interview mit Katharina Lump. Seit noch nicht mal einem knappen halben Jahr ist sie die neue oberste UNHCR-Vertreterin in Deutschland mit Sitz in Berlin. Sie arbeiten ja schon seit über 20 Jahren für das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen. Das spricht dafür, dass Sie Ihre Arbeit ja aus Überzeugung tun und dass es offensichtlich etwas sehr Starkes gibt, das Sie antreibt in Ihrer Arbeit für Flüchtlinge. Was ist das?
Das hat angefangen bei mir mit meiner Beschäftigung als Jugendliche mit Flucht und Verfolgung, insbesondere aus Deutschland während des Dritten Reiches in der Literatur. Ich habe sehr viel gelesen und ich kann mich erinnern, eins der ersten Jugendbücher, was mich sehr beeindruckt hat, vielleicht kennen Sie es, ist Als Hitler das rosa Kaninchen stahl von Judith Kehr, was die Eindrücke von Gefahr, Flucht aus der Perspektive eines Mädchens beschreibt. Und damit wurde für mich so die Frage, wie wir in Deutschland jetzt mit Menschen, die vor Menschenrechtsverletzung fliehen und vor Verfolgung und vor Kriegen, wie wir damit umgehen, das wurde für mich ziemlich zentral. Wahrscheinlich auch ein Grund, weshalb ich dann Jura studiert habe.
Genau, das wollte ich gerade ansprechen. Sie haben dann Jura studiert, hätten ja vielleicht auch irgendwo in eine Kanzlei einsteigen können und da Großkarriere machen können. Aber nein, Sie haben sich schon sehr früh dafür entschieden, eben beim UNHCR sich für den Schutz von Flüchtlingen und Asylsuchenden einzusetzen. Gab es denn da außer dem rosa Kaninchen noch ein ganz persönliches Aha-Erlebnis, eine Begegnung, die Sie beeinflusst hat?
Ich habe während des Studiums schon recht früh angefangen mit ehrenamtlicher Flüchtlingsarbeit und direkt mit der Beratung von Asylsuchenden in Deutschland. Und ich erinnere mich an einen der ersten Fälle, das war ein somalischer Asylsuchender, der wirklich schlimmste Folter während der Haft erlebt hat, bevor er fliehen konnte. Der wurde tatsächlich auch anerkannt. Dann dauert es aber extrem lang, bis seine Frau und seine Kinder auch in Sicherheit nachkommen konnten. Und erst dann, und das war so ein Schlüsselerlebnis, erst dann, trotz Anerkennung, den Schutz gefunden zu haben hier in Deutschland, erst dann, als die Familie da war, konnte er mit dem Erlebten irgendwie umgehen und irgendwie ein neues Leben anfangen, indem er sich darauf konzentriert hat, sich um seine Familie zu kümmern.
Und das ist seitdem ein wichtiges Thema für Sie?
Ja. Familiennachzug, die Möglichkeit, dass Flüchtlinge in ein neues Leben finden, dass sie sich selbstständig um ihr eigenes Leben wieder kümmern können und mit dem Erlebten umgehen, lernen. Das ist ein wichtiges, sehr wichtiges Thema, ja.
Frau Lump, um Sie jetzt ein bisschen besser kennenzulernen, würde ich gern mit Ihnen eine Art Steckbrief durchgehen. Ich gebe Ihnen ein paar Stichworte und Sie antworten bitte kurz drauf.
Gut.
Alter?
Ich bin gerade 50 geworden.
Herzlichen Glückwunsch. Geboren in?
Göppingen, das ist in Baden-Württemberg.
Hört man auch ein bisschen noch. Familienstand?
Ich bin verheiratet.
Kinder?
Nein, ich habe keine Kinder. Das war eine bewusste Entscheidung, weil es sehr schwierig mit einer Arbeit, die bedeutet, dass ich regelmäßig in anderen Ländern und an anderen Orten arbeite und lebe.
Das muss man wissen zu Ihnen. Sie waren nämlich die letzten 18 Jahre unterwegs im Ausland für das UNHCR. Zum Beispiel Stationen hatten Sie wie Afghanistan, Ägypten. Zuletzt waren Sie im Nahen Osten in Amman und da kommen noch viele, viele andere Länder dazu. Da sind Kinder wahrscheinlich wirklich schwer damit zu vereinbaren. Ihr schönstes Erfolgserlebnis?
Ganz oft Begegnungen mit Flüchtlingen oder auch mit Rückkehrern oder wenn ein Flüchtling, den man zur Weiterwanderung in ein Aufnahmeland, wo er sicher ist, gelungen ist, sich dann rückmeldet und berichtet, dass es ihm gut geht und man ihn vorher in sehr, sehr schwierigen Situationen begegnet ist, also zum Beispiel in Haft.
Was würden Sie denn sagen, macht Deutschland als neues Aufgabengebiet gerade jetzt für Sie interessant, nachdem Sie so viel im Ausland waren, so viele Länder gesehen haben? Warum ist Deutschland gerade jetzt der spannendste Ort für Sie?
Für mich ist es wichtig, jetzt hier in Deutschland nach über 18 Jahren zu erleben, wie mit einer doch sehr veränderten Situation mit Flüchtlingen umgegangen wird. Ich habe natürlich mitbekommen, dass sich Deutschland herausragend und sehr konsequent für Flüchtlinge und für den Flüchtlingsschutz eingesetzt hat, insbesondere im letzten Jahr und auch innerhalb der Europäischen Union. Und das ist eine neue Erfahrung. Ich stelle fest, es gibt eine sehr viel größere Offenheit, Herausforderungen, die vorher, also vor über 18 Jahren, da waren, sind inzwischen keine Herausforderungen mehr. Es wird nicht mehr zum Beispiel in Frage gestellt, dass jemand, der vor den Taliban oder vor anderen nichtstaatlichen Gruppen flieht, hier Schutz finden kann. Früher war das ein ganz großes Thema. Viele Afghanen, die während der Taliban-Jahre geflohen sind, haben hier in Deutschland keinen Flüchtlingsschutz gefunden. Die sind nur toleriert worden, konnten kein neues Leben anfangen. Es hat sich viel verändert und ist eine viel größere Offenheit. Und die Herausforderung jetzt ist, dass diese positive Grundhaltung, die auch durch das große ehrenamtliche Engagement in Deutschland da ist, dass die bewahrt wird.
Wobei die Willkommenskultur, diese positive Grundhaltung, auf die Sie abheben, das war ja nur die eine Seite. Man hat auch auf der anderen Seite auch viel Ablehnung erlebt und Fremdenfeindlichkeit, Hetze von rechts.
Direkt habe ich das weniger erlebt als UNHCR, was natürlich auch daran liegt, dass wir sehr viel mit Flüchtlingsorganisationen und Verbänden zusammenarbeiten, die nach wie vor bestätigen, dass die Bereitschaft zur Unterstützung, zur Hilfe da ist. Und ich denke, auf diese positiven Kräfte muss man auch setzen.
HR-Info, das Interview mit Katharina Lump. Seit noch nicht mal einem knappen halben Jahr ist sie die neue oberste UNHCR-Vertreterin in Deutschland mit Sitz in Berlin. Integration ist ja jetzt das Gebot der Stunde. Neben der humanitären Hilfe und dem Flüchtlingsschutz ist das ja auch eine ganz wichtige Aufgabe ihrer Organisation, des UNHCR. Jetzt hat die Bundesregierung ja nach monatelangem Streit ein Integrationsgesetz beschlossen. Danach sollen Flüchtlinge zu Integrationsmaßnahmen verpflichtet werden, also zum Beispiel zum Sprachkurs. Und wer das ablehnt, dem werden die Leistungen gekürzt. Fördern und fordern ist das Motto, aber mit Sanktionen, also wenn jemand eben nicht mitmacht. Finden Sie, dass das ein Schritt in die richtige Richtung ist?
Was wichtig ist und aufgrund des Hintergrundes von Flüchtlingen, die ja nicht sich entschlossen haben, nach Deutschland zu kommen, sondern die dazu gezwungen waren zu fliehen, die oft Traumatisches erlebt haben, die ihre Heimat zumindest, solange sich die Situation dort nicht verändert, verloren haben, ist es wichtig, dass das Fördern im Vordergrund steht. Was als zweiter Aspekt aus unserer Perspektive und auch aus der Erfahrung, meiner eigenen Erfahrung sehr wichtig ist, ist, dass Flüchtlingen die Möglichkeit zur Selbstständigkeit gegeben wird. Also im Vordergrund muss das Fördern stehen.
Aber nicht der Zwang.
Nicht der Zwang und die Möglichkeit der Selbstständigkeit.
Sie haben in Ihrer Zeit in Afghanistan nach dem Fall der Taliban ab 2004 für den UNHCR freiwillige Rückkehrer betreut und sie bei der Reintegration in ihre alte Heimat unterstützt. Und dabei ist etwas sehr Spannendes passiert oder beziehungsweise Sie haben etwas sehr Spannendes gelernt, nämlich, dass eine gute Integration in einem anderen Land sogar auch später einen Neustart dann in die alte Heimat fördert. Ich habe immer das Gegenteil angenommen. Also wer sich gut in der neuen Heimat integriert, der entfremdet sich eher von der alten. Das müssen Sie uns erklären, wie da dieser Zusammenhang ist.
Der Zusammenhang zwischen Integration und dann auch der Reintegration nach freiwilliger Rückkehr ist genau die von mir erwähnte Selbstständigkeit. Ein Flüchtling, jemand, dem ein selbstständiges Leben, die Integration auch wirtschaftlich, sozial im Zufluchtsland ermöglicht wird, der kann diese Fähigkeiten und auch das, was er gelernt hat, natürlich im Herkunftsland bei der Rückkehr, nach der Rückkehr, bei Reintegration nutzen.
Können Sie mal ein konkretes Beispiel nennen? Kommt Ihnen da sofort jemand in den Kopf, einen Afghanen, den Sie damals betreut haben, dessen Schicksal Sie mitverfolgt haben?
ja, insbesondere auch afghanische Frauen, die zurückgekehrt sind und die dann mit dem erfahrenen, gelernten in Afghanistan Unterstützung für afghanische Frauen angeboten haben. Wir haben mit einigen dieser sehr couragierten Frauen zum Beispiel Frauenhäuser aufgebaut oder Anlaufstellen für Frauen, die vor Gewalt oder vor Zwangsverheiratung geflohen sind. Das ist sicher auch eine Konsequenz dessen, dass diese Frauen, afghanischen ehemaligen Flüchtlinge, diese Kenntnisse und diese Erfahrung im Ausland erworben haben.
Und auch das Selbstbewusstsein, sie dann in der alten Heimat umzusetzen.
Ja, in der Tat. Der Gegensatz dazu sind Flüchtlinge, die in Flüchtlingslagern beschränkt sind, die jahrelang von humanitärer Hilfe leben, die keine Möglichkeit haben, sich selbstständig zu versorgen, deren Kinder nicht zur Schule gehen können. Wenn die zurückkehren in eine Heimat, die ja dann oft von Krieg zerstört ist, in der die sozialen Bedingungen sehr schwierig sind, für die ist es ungleich schwieriger, den Neustart zu schaffen.
Aber ich finde, das ist eine unheimlich wertvolle Information. Also im Grunde baut man da ja für die Zukunft der Menschen vor. Integration in der neuen Heimat ist überhaupt erstmal die Voraussetzung dafür, dass die Menschen dann vielleicht irgendwann wieder zurückkehren und in der Heimat wieder Fuß fassen können. Haben Sie denn die Erfahrung gemacht, dass das die meisten Flüchtlinge auch wieder wollen, zurück in die Heimat?
Sehr, sehr viele. Und ich denke, statistisch gesehen und aus unserer Erfahrung bei UNHCR will die Mehrzahl der Flüchtlinge zurück, wenn die Bedingungen im Herkunftsland das zulassen.
Gerade wenn wir jetzt nochmal auf Afghanistan gucken, so eine Reintegration, wie Sie sie auch begleitet haben, ist aber nicht unbedingt immer nachhaltig. Das funktioniert ja doch nur, solange Frieden ist. Denn wenn man sich jetzt die aktuellen Zahlen des BAMF mal anschaut, des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, dann kommen nach Syrien und dem Irak heute wieder die meisten Flüchtlinge aus Afghanistan zu uns. Das ist ja ein Auf und Ab und man ist abhängig von politischen Prozessen. Das muss doch auch in Ihrem Job frustrierend sein, oder?
Es ist in der Tat schwer und auch zum Teil frustrierend zu sehen, dass mittlerweile die Zahlen der Flüchtlinge, auch der Binnenflüchtlinge, Flüchtlinge im eigenen Land wächst und wir nicht wie vor 10 Jahren große Rückkehrprogramme haben, weil Konflikte nicht beendet sind, weil die Sicherheitslage in Ländern wie Afghanistan sich weiterhin verschlechtert. Es ist klar, humanitäre Organisationen können nur begrenzt unterstützen. Die Lösungen sind politische Lösungen.
Glauben Sie denn, dass Ihre Arbeit als Flüchtlingsschützerin mal irgendwann getan sein wird? Oder ist das so eine Art Sisyphus-Arbeit, die niemals wirklich aufhört?
Was ich mir wünschen würde, ist, dass ich in der Tat keine Arbeit mehr habe.
Weil dass es UNHCR-Lösungen überflüssig wird.
Ja, das war auch ursprünglich und war unser Mandat zeitlich begrenzt. Und das wurde regelmäßig verlängert. Das war notwendig, weil es Flüchtlinge und weiter Flüchtlinge gab.
Und woher nehmen Sie persönlich die Motivation, dann trotzdem immer weiterzumachen?
Aus der Befriedigung, dass man Menschen helfen kann, dass man Lösungen finden kann, selbst wenn diese Lösungen temporär sind. Das heißt, jemand findet Schutz. Wenn Sie nach monatelangen Bemühungen zum Beispiel Zugang zu Flüchtlingen, die in Haft sind, bekommen, wenn Sie erleben, wie tatsächlich mehr Länder Flüchtlinge aufnehmen und ihnen Schutz bieten, wenn Sie es erleben, auch jetzt hier in Deutschland, wie in der Gesellschaft damit umgegangen wird und wie groß das Verständnis auch für die Notwendigkeit von Schutz ist, dann sind das alles Elemente, die dazu beitragen, dass man weiter motiviert ist.
Und ich habe Sie jetzt ein bisschen lächeln gesehen dabei, als Sie das sagen. Dankeschön, Katharina Lump, die neue Vertreterin des UN-Flüchtlingshilfswerks in Deutschland. Auf hrinforadio.de finden Sie weitere Infos und auch den Podcast dieser Sendung. Das war hr-info, das Interview mit Mariella Milkova.